Schall und Rauch.
Dunkler Kaffee und neblige Gedanken am Montagmorgen.
Hey Manu, einen wunderbaren guten Morgen.
Guten Morgen, Stefan. Es kommt alles
du
gut.
Du bist wieder in Basel in deinem nicht ganz Homeoffice, gell?
Ja, in meinem privaten Kabäuschen.
In deinem privaten Kabäuschen.
Wo es leider schon wieder irgendwie 25 Grad warm ist, weil die Fenster natürlich zu sind über Nacht und dann kühlt es nicht richtig ab. Jetzt muss ich sofort nach unserem Gespräch alle Löcher aufreißen, um wenigstens noch ein paar Grad oben abholen, bevor es dann warm wird.
Weil jetzt kannst du es so unmöglich aufmachen, weil du hast ja dein Büro irgendwie an so einer Strasse, wo einfach drei Krankenwagen durchfahren pro Minute.
Ja, so direkt am Bahnhof. Und da hast du einfach, im Prinzip kommst du nicht wirklich zum Arbeiten, weil du hast so gratis Unterhalt. Du kannst dir nicht vorstellen, was das für ein Hubkonzert ist da unten. Und dann fahren irgendwelche Leute mit Gabrio an und hören Radio. Und das ist permanent Unterhaltung. Irgendwie so, wenn man ein Jahr lang da geschafft hast, könntest du eigentlich ein Buch schreiben, was da alles passiert an dieser Kreuzung mit irgendwelchen Psychopathen, die dann über Kreuzung rennen und zwitz auf der Kreuzung die Hosen runterlassen und weiss ich was. Und dann muss die Polizei...
Sicherlich.
Ja, gerade die verrücktesten Sachen da schon.
Jetzt muss ich einfach mal fragen, um welche Zeit schaffst du normalerweise? So Sachen passieren ja jetzt selten irgendwie am Montagmorgen am 8.
Ja, doch, das ist im Fall am Vormittag passiert, so Zeug. Aber es ist ja sonst, die Verkehrssituation ist sehr unübersichtlich und darum hast du eine Huperei immer. Da gibt es Leute und dann wechseln die Spur und dann fahren sie anderen vor den Nasen. Und also es ist wirklich Scheiweihe da.
Ja. Hey, aber vielleicht mal noch zu deinem eher ruhigeren Teil vom Leben. Wie war dein Weekend gewesen, Malu?
Hey, eigentlich gut. Ich bin wieder baden. Am Samstag haben wir mit Freunden abgemacht, zum Grillieren und Cup spielen und so. Und das ist eigentlich auch recht... Nein, es war eigentlich ziemlich ein friedliches Wochenende gewesen.
Muss ich sagen. Ah, schön. Ja, wir sind auch noch im Schwimmbad gewesen. In Bern gibt's das KWD. Das ist so ein Schwimmbad, das sieht so aus wie ein bisschen aus einer anderen Zeit. Aber weißt du, so ganz gepflegt und schön und super.
Ah, ehrlich, ja?
Und es hat irgendwie fast keine Leute gehabt. Dann musst du dir vorstellen, normalerweise, einfach im Winter ist das ein Eishockeyfeld.
Ach so.
Und das tun sie nachher dann quasi fluten. Für im Sommer. Und dann sind die Banden, sind die Abgrenzung.
Nein.
Und da drinnen kannst du nachher baden und es hat so, ja. Und nachher hat es noch ein Wellenbad. Es geht so alle halbe Stunde geht's ab und dann gibt es riesen Wellen.
So geil.
Und kannst einfach rein dort. Das ist wirklich super.
Ey, ja. Das ist ja witzig. Okay.
Ja.
Ja, nein, das...
Ja, und dann haben wir zu oben noch Fußball geschaut. Also mit Freunden wieder. Und haben dann zusammen Fußball geschaut. Und ja, das erste Spiel war nicht so geil gewesen. Aber nachher das zweite, hey, Italien gegen Österreich.
Ah ja.
Das war ja an Spannung kaum zu überbieten gewesen. Hast du es
geschaut? Nein, ich habe es eben nicht gesehen, aber...
Ich muss sagen, es ist wieder etwas gewesen, wo einfach... Ehrlich, also ich muss vielleicht vorausschicken, bevor ich irgendwie Briefbomben nach Hause geschickt bekomme. Natürlich bin ich für Italien gewesen. Das ist überhaupt keine Frage. Also wenn Österreich spielt, bin ich fast immer für den Gegner. Aber das mit dieser scheiß Offside-Regel, hey, ehrlich, das ist einfach nicht mehr lustig zum Fußball schauen. Also jetzt macht Österreich ein Goal. Es sieht wunderbar rausgespielt aus. Es ist ein mega geiler Kopfball aus einem richtigen scheiß Winkel. Und irgendwie die Spiele jubeln, ein Enthusiasmus, Stadion tobt. Und dann weisst du einfach, nein, reagier mal noch gar nicht drauf. Weil erst in den nächsten 3 bis 7 Minuten klärt sich, ob das Ding überhaupt zählt. Wie weisst du, die Schiedsrichter haben ja irgendwie die Anweisung, jede Situation fertig zu spielen. Und nachher, ganz egal, ob der Linienrichter eingreift, ob der Schiedsrichter etwas gesehen hat oder nicht, kommt ja der VAR.
Ja.
Also der Video Assistant Referee. Schaut die ganze Situation noch an und macht nachher, das sieht im Fall wirklich so aus wie aus der Leichtathletik. Wenn du so ein Bild hast, wer zuerst ins Ziel reingeht, weißt du, so wird jetzt anfangs die Offside-Linie gemessen.
Ja, ja.
Und dann siehst du einfach, beim Österreicher ist im Moment von der Ballabgabe das Knie etwa 1,3 cm vor dem Knie vom anderen und darum zählt das Goal nachher nicht.
Ja, eben.
Und dann denke ich einfach, hey, fick dich, die haben Fußball gekillt. Die haben es wirklich gekillt. Es ist nicht mehr geil zu schauen. Nein. Wenn, weißt, ich verstand ja, dass es eine Offside-Regel braucht, dass du nicht irgendwie einfach vorne die 2,20 Meter Typ parkierst, wo du einfach mit einem höheren Ball anspielst und dann macht einfach Wumms. Das macht total Sinn.
Ja, voll.
Aber innerhalb von einem Spielzug, der im Strafraum selber stattfindet, ist es einfach nur Bullshit, nachher dann ein Offside nachzumessen, das kein Mensch von bloßem Auge sehen kann. Und es hat gar nichts mehr mit dem Fußball zu tun, wo wir oder irgendjemand, der nicht in der UEFA oder FIFA Top-Meisterschaft spielt, noch machen kann. Du wirst nie bei einem normalen Match irgendwie so einen Video-Assistant-Referee haben, der irgendwie so eine scheiß Zeitlupe-Messung macht dort.
Ja, das stimmt. Das ist eigentlich ein zusätzliches Argument gegen die elaborierte Offside-Regel, dass du das in einem normalen Dorfturnier oder was gar nicht wirklich kannst durchführen, weil du hast nie so viele Leute, die jeden Spieler im Auge behalten und ganz genau können sagen, ist das jetzt Abseits gewesen oder nicht, oder? Und ich also, jedes Mal, wenn EM oder WM ist, muss ich wieder Offside googeln, weißt, muss ich, was genau ist Offside? Aber, dass es den Spielfluss und die Dynamik kaputt macht, das ist selbst mir aufgefallen, oder? Also auch bei diesen Schweizer Spielen, was bis jetzt gehabt, wenn du dann irgendwie quasi 2 von 3 oder 3 von 4 Goalen irgendwie noch aberkannt werden im Nachhinein und dann die ganze jubelnde Menge nachher wieder muss zurückkrebsen. Und eben, wenn es in Spielsituationen ist, wo muss sagen, das ist jetzt so weit weg vom ursprünglichen Sinn vom Offside, um die langen Pässe unterbinden und so, wenn die ganze Mannschaft im Strafraum hockt und dann kommt ja dazu, dass es zum Teil ja auch Mannschaften gibt, die das strategisch nutzen, oder? Die dann quasi ihre Spieler so platzieren, dass sie das Offside von der Gegnermannschaft provozieren, oder?
Ja, und ich finde das auch voll geil, wenn du eine Mannschaft hast, weißt, die quasi ein höchstes Pressing spielt und sich nachher der Jack gegen vorne bewegt im Moment, wo der Gegner trotzdem in Ballbesitz kommt und so. Das ist schon geil. Aber im Strafraum selber ist das einfach ein riesen Witz. Und nachher finde ich halt so, ich glaube vor 4 Jahren, nein, jetzt ist es ja 5 Jahre mittlerweile, ich glaube 2016 war die EM gewesen, dort, wo Portugal gewonnen hat. Das war so wie die Devise gewesen, im Zweifel für einen Stürmer. Und ich finde das eine mega wichtige Maxime. Und im Moment ist es einfach überhaupt nicht so, sondern grundsätzlich gehst du mal wieder davon aus, dass ein Goal wahrscheinlich nicht regulär ist zustande kommt und schaust nachher mit super Zeitlupenaufnahmen, ob du irgendetwas findest, was machen kann, dass das Goal nicht zählt.
Ja. Yeah.
Und das ist einfach Blödsinn so. Ich meine, weißt, ich finde so, wenn jetzt zwei Spieler auf der gleichen Höhe sind, so, dass nicht einmal der Linienrichter kann sagen, doch, das ist Offside, oder? Also,
ja.
Wo ja quasi auf der Linie selber steht von diesen Spielern. Dann ist einfach kein Offside. Es ist scheißegal, ob das kannst messen oder nicht.
Ja, ja.
Es macht null Sinn. Und als Zuschauer, oder, hockst du nachher einfach dort und du wartest im Fall einfach 3 Minuten, bis du irgendein Resultat hast. Und das ist einfach nicht mehr, weißt, ich finde irgendwie, Fußball ist etwas, wo du schaust, wo eine Emotion auslöst. Und jetzt im Moment bist du eigentlich nur noch am Warten.
Ja, ja.
Bist nur noch am Warten, ja, ja, wenn irgendetwas passiert.
Im Prinzip muss ich sagen, Sport lebt ja schon auch ganz wesentlich von der Dramaturgie, oder? Und das ist einfach ein Dramaturgie-Killer, oder? Die Wahrregeln oder Einsatz, das macht irgendwie den Fluss kaputt. Und dann ist irgendwie, dann am Schluss zählt es nicht und dann, es ist so.
Also ich kann mir das ganz genau vorstellen, das ist so, wie wenn Buchhaltung Firmenkultur würde übernehmen. Genau das ist eigentlich passiert bei der UEFA. Oder, dass du irgendeinen fucking Nerd hast, der hat gezeigt, dass er irgendeinen Kollegen hat, der in seiner Garage eine Kamera hat bastelt, wo du aus jedem Blickwinkel kannst so eine Situation anschauen. Nachher sind die kleinen Buben so begeistert davon, dass man das jetzt machen kann und irgendwie noch 3D-mässig drehen und so, dass man einfach gefunden hat, hey, komm, das setzen wir ein. Dann ist alles gerecht. Aber Fußball ist nicht gerecht. Fußball ist nie gerecht. Ich meine, das ist, stell dir mal vor, du hättest jetzt so eine Situation, wo der Maradona, der irgendwie, ich weiss nicht, 1,60 gross ist und ein kleines Büchli hat, aufkommt und ein Kopfballgoal macht mit seiner Hand vor dem Kopf. Und so ein Ding könntest du jetzt irgendwie aus 360 Grad Winkel anschauen und drehen und nachher sehen, wie sein Patschehändchen den Ball reinhält. Das wäre einfach nicht mehr geil. Es wäre nicht geil.
Ja.
Und ich verstand nachher auch nicht, wo das Ding zum Einsatz kommt. Ich meine, jetzt das Goal dort, das hast du gesehen aus dem Spielfluss raus, das ist ein schön ausgespieltes Goal gewesen. Das hat auf jeden Fall müssen zählen, egal ob du zentimetermäßig oder nicht. Aber nachher hangs herum werden rote Karten verteilt für Sachen, wo wir sagen, nein, im Fall, er hat einfach den Ball gespielt. Und dort kommt nachher kein VAR zum Einsatz. Obwohl du Bilder hättest, weißt du?
Ja.
Ja. Ja. Egal.
Los, egal. Stefan. Du hast ja aber...
Liebe UEFA, schaltet den Scheiß ab, wirklich.
Du hast ganz offensichtlich bemerkenswerte Leidenschaft für Fußball und hast auch sehr viel mehr Spiel gesehen als ich von dieser EM. Was würdest denn du jetzt sagen? Was sind jetzt nach dem Einblick in die Konstellationen und so? Was ist dein Favorit?
Ah, es ist schwierig. Italien hat ein schwaches Spiel gehabt gegen Österreich, aber Österreich ist super aufgestellt. Italien bleibt für mich Favorit, einfach weil sie eine super starke Teamleistung bringen. Und nachher gestern habe ich Belgien gesehen, wo wirklich, wirklich hart haben müssen kämpfen gegen Portugal. Gegen Portugal ist natürlich extrem schnell mit Gegenstössen und sie haben dort hinten wirklich fantastisch dicht gehalten. Und nachher halt Einzelspieler, die einfach abartig gut sind. Also der Eden Hazard, nachher sein Bruder, der Thorgan, hast du das Goal gesehen, wo der Thorgan Hazard hat geschossen?
Nein.
Das ist so geil! Das ist so geil! Er steht wirklich in einem nicht sehr tollen Winkel außerhalb vom Strafraum und schlänzt das Ding rein mit einem Flatterball. Und nachher auch wieder der Schweizer Kommentator so, ja, also da hat der Goalie mindestens mit der Hand müssen dran sein. Und ich dachte, hey du Pflock! Der Ball kommt in einem Affenzahn. Er sieht einen Megaspot und er flattert noch so, weißt du? Also, ja, ist egal. Also Belgien ist für mich sicher ein Favorit und Italien.
Okay. Was ist denn mit Deutschland? Dann
gibt es so Wundertüten. Ja, eben genau. Deutschland ist für mich so eine Wundertüte. Oder? Die können fantastisch spielen zum Teil, aber irgendwie, ich glaube, die Jungs sind psychisch nicht parat. Also, nein, ehrlich. Gegen Frankreich hat mich gar nicht überzeugt, natürlich das erste Spiel.
Ja, ja.
Nach dem zweiten Match war ja die grosse Versöhnung mit einem richtigen Torjubel und Sagen. Mm. Und nach dem dritten Spiel war es wieder scheiße. Ja. Ich sage, die haben sich sehr knapp qualifiziert.
Ah, du meinst jetzt das im Regen, oder?
Sie zu wenig daran glauben. Ja, ja, genau. Ich glaube, sie glauben zu wenig daran.
Aber hast du gesehen, wie das geschifft hat, zeitenweise in dem Spiel?
Hey, shit, das ist krass. Ja.
Also weißt, wenn du den Regen siehst im Bildschirm, so wie einen Schwall, wie eine Welle oben runterkommen, weißt du?
Ja.
Ich habe gedacht, die rutschen demnächst im Matsch, im Schlamm umeinander, oder? Es hat mich erinnert an das Spiel, das die Schweiz doch gegen die Türkei hatte. Vor wie vielen Jahren war das? Wo sie dann irgendwie im Achtelfinale rausgefallen sind oder so. Sie haben doch so ein...
Ah, du meinst das an der EM selber?
Ja,
oder?
Die haben doch so ein Regenspiel gehabt. Da bin ich eben im Gundeli in Basel. Und hat das geschaut, ja. Public Viewing. Und das Gundeli wird ja nicht ganz zu Unrecht auch Gündeli genannt, oder? Weil es einfach einen extrem hohen Anteil hat an türkischen Bewohner, oder?
Ja, ja.
Und die sind durchgestartet, wo die Türkei gewonnen hat. Ich habe noch nie so viel BMW und Mercedes gesehen, kreisen in dem Quartier. Die sind alle mit aus dem Fenster gehangen und so. Ich habe gedacht, es ist unglaublich. Ja. Hunderte von Leuten aus den Balkönen und alles.
Ja, aber ich muss wirklich sagen, das macht mir auch ein bisschen weh, dass die Türkei jetzt nicht mehr dabei ist. Das ist so eine leidenschaftliche Mannschaft. Ich schaue denen mega gerne zu.
Schon, hä?
Ja, 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 ich bin immer so ein bisschen bin ich auch Türkei-Fan.
Okay, okay.
Ja. Und zum Beispiel auch Kroatien. Das ist auch so. Das ist auch so eine Mannschaft einfach mit Emotionen. Und ich liebe das. Ich liebe den Fußball.
Ja, ich habe ja keine Ahnung von dem Ganzen. Ich habe einfach am Luan gesagt, du musst dir irgendeine Mannschaft, ich habe gesagt, die Schweiz wird es nicht lang machen. Also, Wunder mit dem Herr Jesus sind okay, aber im Fußball, das wird nichts mehr. Du musst dir einfach eine Mannschaft suchen, die irgendwie ernsthafte Siegeschancen hat, oder? Und dann haben wir uns auf Deutschland geeinigt. Beim letzten Spiel, wo sie da im Regen gespielt haben, hat irgendwie der Luan eine Krise geschoben und gesagt, nein, jetzt gehen die dann nach vor der Schweiz raus, weißt du?
Ja, genau, genau. Nein, Manu, schau, so darfst du nie denken als Fußballfan. Ich weiss, dass ich, seit ich ein kleiner Bub bin, werde ich immer enttäuscht. Jedes Mal wieder. Jede EM und jede WM steht ein Team dort, das einen Captain hat, der sagt, ich habe gepackt bis zum Finale. Für die Mannschaft ist alles möglich. Wir haben Leute, die spielen in der Premier League, wir haben Leute, die sind in spanischen Topvereinen etc. Und jedes Mal wieder denke ich, hey, stimmt eigentlich, es stimmt. Wenn die jetzt irgendwie so diesen super extra Team-Spirit können kreieren, dann kann es sein, dass ich miterlebe, wie wir im Viertelfinale, vielleicht sogar im Halbfinale oder Jesus Gott, im Finale stehen. Und ich merke, es passiert immer wieder. Schau, es ist ja völlig klar, dass wir gegen Frankreich werden ablusen. Das ist völlig klar. Und trotzdem glaubt mein kleines Bubenherz daran, dass an dem oben etwas Magisches passiert, eine total entfesselte Schweizer Mannschaft einfach ein Drittel mehr läuft als die ganzen Franzosen, ihnen auf die Füße steht. Manchmal vielleicht so ein bisschen mit einem zerstörerischen griechischen Fußball einfach die Spielkunst unterbindet und am Schluss mit einem wahnsinnig komischen Ball, der irgendwie abspickt und noch ein halbes Eigengoal ist, 1-0 in Führung geht und das Ding kann halten.
Oh ja, ja gut, also dream on, würde ich dann sagen. Aber dann müssen wir zuerst mal die Sporttasche von Xhaka und anderen durchsuchen und schauen, ob sie wirklich genug Ersatzsocken eingepackt haben oder ob sie von Anfang an nur, weißt, das wäre dann bitter.
So nein, der Xhaka hat eben auch wieder gesagt, er hat gepackt bis zum Finale.
Ehrlich?
Ja.
Also nicht, ja. Da stimmt nicht nur
die Frisur. Und das ist eben etwas, ich liebe das an unserer Nazi. Ich weiss, die meisten Leute nerven sich darüber, dass sie irgendwie mit ihrem Porsche vorfahren und ihre Horlen färben. Ich finde es geil, dass wir in der Schweiz auch jemanden haben, der Sport macht, der nicht understatement-mässig unterwegs ist. Weißt, ich meine, wir haben so die weltbesten Triathleten, wir haben einen super Tennisspieler, aber all die Typen verbindet, dass sie immer so auftauchen bei den Interviews, so, ja, also, wenn alles ganz gut läuft, dann darf ich auch als Underdog hoffen, dass ich vielleicht zum sechsten Mal hintereinander gewinne. Das wäre natürlich grossartig und unerwartet. Nein, dann kommt die Schweizer Nazi, die jedes Mal verliert. Und die stehen aber immer wieder her und sagen, nein, das mal nicht, das mal klappt es im Fall, dass wir der Riesensensation wartet, nur mit zeigen es euch. Ich liebe das. Genau das liebe ich an unserer Nazi.
Story of your life.
Das ist so, wie ich beim Billard. Ich verliere jedes Mal und glaub einfach wieder dran, dass es klappt.
So geil.
Die Schweizer Nazi ist eigentlich die Avantgarde von einem Lebensgefühl, das wir in der Schweiz mehr brauchten. So ein bisschen mehr Hip-Hop, so ein bisschen mehr ich kurble den Konsum an mit teuren Autos, so ein bisschen mehr ich mache auch mal eine absurde Frisur und zeige mich in der Öffentlichkeit damit. So ein bisschen mehr ich glaube daran, dass ein Wunder passiert. Ich liebe das. Das ist das, was wir brauchen.
Ja, ich lasse mich anstecken, Stefan. Ich lasse mich anstecken. Das ist nicht in meinen Genen. Was du jetzt beschrieben hast, ist nicht in meinen Genen. Aber es ist ansteckend.
Darum gibt es auch wahnsinnig wenig Manuel Schmitz, der in der Schweiz einen Nazi schütten. Hey Manu, übrigens, beim Fußball schauen mit den Freunden ist ein grosses Thema aufgekommen, das uns, ja, ich sage jetzt mal, durch das erste, ein bisschen langweiligere Spiel getragen hat. Nämlich, bist du Götti? Hast du Götti-Kinder?
Ja. Ja, zwei. Zwei?
Zwei?
Ja.
Ich habe auch zwei.
Ich habe einen, der schon bald einmal konfirmiert wird, der jetzt so richtig Teenager-Pubertätsmässig unterwegs ist. Und dann habe ich einen ganz kleinen, den Sohn von meiner Schwester. Der ist irgendwie zwischen zwei und drei.
Was zwischen zwei und drei?
Ja.
Aha. Okay.
Was hast du jetzt gemeint?
Ich dachte, du hättest irgend so eine Skala, was einer kostet an Geschenken oder so.
Ah. Ja.
Der
ja,
ist Faktor 2 so. Oder 3.
Faktor, ja genau. Yeah. Nein, aber ja, das ist noch ein schwieriges Thema. Das ist ein schwieriges Thema, Stefan, weil wir haben tatsächlich uns eigentlich schon vor vielen Jahren geschworen, ich und meine Frau, dass wir einfach keine Götti-Gotten-Verpflichtungen mehr eingehen, oder? Weil wir haben das mal, wir haben das gehabt, wo wir noch jung waren, haben wir da zugesagt, auch mit guten Freunden und so, und haben irgendwie gedacht, ja, wir werden das Leben lang im Kontakt bleiben und das wird ganz wunderbar sein. Und wir sind angefragt worden von Leuten, die auch ausdrücklich und explizit gesagt haben, sie möchten quasi mit dem auch quasi die Freundschaft befestigen und so. Und dann ist es natürlich gekommen, wie es hätte müssen kommen. Wir sind irgendwie noch immer anders hingegangen, studieren, und man hat sich auseinandergelebt und hat irgendwie auch nicht mehr so unbedingt die gleichen Interessen und die gleichen Ansichten gehabt und so. Und dann ist es irgendwie immer weirder geworden, immer komischer geworden. Und auch, wir haben dann auch...
Was heisst das, immer komischer geworden?
Ja, einfach wie... Weißt, weil es ganz offensichtlich war, dass wir uns aus Beziehungsgründen einfach nicht mehr würden treffen. Dass man einfach würde sagen, das ist jetzt, der Zopf ist jetzt abgeschnitten. Okay. Und dann ist es wie komisch, dann musst du einmal pro Jahr oder zweimal pro Jahr musst du dann irgendwie von Basel auf Schaffhausen fahren und die Leute treffen. Und wir haben auch gemerkt, dass wir sie wahnsinnig enttäuscht haben, wie sie gehofft haben, dass das quasi jetzt das Band ist, wo die Freundschaft dann irgendwie noch zusammenhält. Und ich glaube, wir haben dort auch wirklich Fehler gemacht, in der Kommunikation, weißt du? Und dann ist aber immer so, wir sind permanent mit einem schlechten Gewissen rumgelaufen, weil wir immer gedacht haben, egal was wir machen, auch wenn wir jetzt zweimal dort rausfahren im Jahr an Weihnachten vorbei und am Geburtstag oder was auch immer, egal, es wäre immer eigentlich noch viel mehr gewünscht und erwartet gewesen. Man hätte ja in die Ferien gehen können, oder das Gottemeitli in die Ferien nehmen und so weiter. Und dann, schlussendlich haben wir dann effektiv, sehr unkonventionell, die ganze Geschichte aufgelöst, wo das Mädchen irgendwie, weiss auch nicht, 7, 8 war, oder?
Was, die haben es aufgelöst? Ja, also, dir ist quasi gekündet worden.
Ohne Scheiß, wir haben gekündet. Wir haben gekündet.
Ah, dir haben gekündet?
Wir haben gekündet.
Du als Götti hast gekündigt?
Nein, meine Frau war Götti gewesen. Oh, ich darf das gar nicht. Aha. Sie war Götti gewesen und sie hat gesagt, das ist mir zu viel, das setzt mich so unter Druck und das macht keinen Sinn. Und dann haben wir das tatsächlich aufgekündigt. Das ist jetzt, also ich weiss nicht, ob wir das nochmal so würden machen, aber es ist einfach so ein Stress.
Nein, jetzt ohne Scheiß, grösster Respekt. Und es ist mir ganz wichtig, jetzt doch ein bisschen differenziert zu sein, weil ich habe zwei Götti-Kinder und ich finde beide wahnsinnig herzig und ich finde das auch toll, dort Götti zu sein. Insgesamt würde ich aber einfach sagen, das ganze Götti-Gottensystem ist eigentlich einfach ein riesen Blödsinn.
Ja, ja.
Es ist einfach scheisse. Also schau, ich nenne jetzt einmal drei wichtige Gründe, warum es scheisse ist. Das eine ist so wie, niemand ist während einem Leben von einem Kind von 0 bis, ich sage jetzt mal, 16 durchgehend die richtige Ansprechperson. Mhm. Jetzt zum Beispiel, wenn man mich ein bisschen kennt, dann weiss man einfach so, die ersten 4 Jahre zähle ich nicht. Wenn sie dann anfangen zu lesen und ganze Sätze reden und man kann irgendwie zusammen einen Ausflug machen, ohne dass man muss irgendwelches Pulver und Windeln mitnehmen, dann bin ich im Spiel drin. Dann fängt es für mich an. Und ich glaube zum Beispiel, ich bin ein super Teenager-Götti. Ich glaube wirklich, das kann ich gut.
Ah, ja.
Weißt du, so Städtereisen machen, hey, schau, da ist dein erste grosse Bier und komm, wir nehmen noch mal eins. Weißt du, ich glaube, das habe ich im Griff. Aber irgendwie so das, komm, wir spielen Auto gegen Dino auf dem Fußboden 90 Minuten, weil wir sind jetzt einfach irgendwie aneinander gekettet durch das, dass ich die Götti bin und du mein Götti-Kind. Das ist einfach nicht mein Konzept. Also das wäre so Grund 1. Nachher Punkt 2 ist für mich so, wenn du jetzt jemanden nimmst, außerhalb von der Familie, das ist jetzt bei mir wirklich noch nicht der Fall, ich bin aber auch noch nicht so lange Götti, dann ist einfach die Chance mega, mega gross, dass die Freunde nicht ewig die gleichen bleiben.
Ja, ja.
Also eben, du hast es gesagt, man kann umziehen, so. Man kann, ja. Und dort denke ich irgendwie, es braucht flexiblere Modelle, es braucht quasi Lebensabschnittsgöttis.
Ja, ja. Ja, also ich unterstütze das voll. Wir haben dann auch wirklich nach diesen Erfahrungen eigentlich für uns wie die Regeln aufgestellt, wenn wir zusagen, dann nur noch im engsten Familienkreis, wo man muss sagen, ja gut, da bist du auf Gedeih und Verderben, bist irgendwie in der gleichen Familie, bis der Tod einem scheidet, oder? Dann muss ich sagen, ja, so mit meiner Schwester will ich auf jeden Fall das Leben lang Kontakt haben und so. Aber ich... es ist ja auch so ein bisschen, ich finde, das Ganze ist so eine, eben, eine relative sinnentleerte Brauch, weil der ursprüngliche Gedanke dahinter ist ja, glaube ich, wirklich, hat das zu tun mit der Verantwortung im Todesfall der Eltern, oder? Und ich kenne übrigens, wir haben Freunde gehabt, die haben das tot ernst genommen, ihre Götterkind, die haben dann auch nur quasi von einer befreundeten Familie alle Kinder als Götter und Götterkind angenommen und haben mit denen regelmäßig abgemacht und wie gesagt, ja, wenn euren Eltern etwas passiert, dann werden wir uns um euch kümmern und haben das wirklich knallhart so verstanden und kommuniziert, krass, oder?
Die haben nicht gewusst, dass es Cash gibt, gell?
Ja, eben, das ist dann noch die Frage. Das, wahrscheinlich ging das gar nicht, weißt du?
Wahrscheinlich ist es nicht rechtens.
Und es ist auch irgendwie nicht mehr wahnsinnig realistisch und dann bist du am Schluss so... Es ist halt dann, es ist dann Gefahr da, dass du einfach am Weihnachten und am Geburtstag einfach noch am 50er rüber schiebst.
Du twintest an Mami einen 50er rüber und sie geht irgendwo beim Bankomat rauslassen, gibt einem Kind, das dann nachher beim Schalter wieder einzahlen
kann. Ja. Ungefähr so.
Nein, aber schau, das Schlimmste an dem ganzen Götti-Gotti-Ding hat nämlich gar nichts irgendwie mit der Freundschaft oder so etwas zu tun, sondern wirklich mit dem, dass es traumatisch ist für die Kinder selber. Und zwar so, wenn du kein Einzelkind bist und du hast ein Götti und ein Gotti, oder? Und die kommen zu Besuch, dann ist das ein mega geiler Tag für dich, weil du bekommst irgendetwas. Oder du bekommst Geschenke und ganz viel Aufmerksamkeit und sie spielen mit dir und so. Was ist, wenn du das andere Kind bist? Ich meine, das führt quasi wieder dazu, dass du sagst, unsere Familie hat Freunde, die bekommen Besuch, also die besuchen sich und die bringen einfach am einen Kind irgendwie hure Geschenke mit und widmen ihm ganz viel Aufmerksamkeit und lassen einfach das andere links liegen.
Ja.
Das ist völliger Scheiß.
Ja.
Das wäre so mein Grund 3 und den finde ich eigentlich fast das Schlimmste gegen das System.
Das stimmt. Die Unterschiede, die hat es auch bei uns in der Familie gegeben. Da hast du irgendwie ein Geschwister, der hat dann irgendwie ein Götti, wo es im Leben sehr weit gebracht hat und wo dann ganz kostspielige Geschenke von beibringt und der andere.
Genau.
Ja, es ist. Aber weißt du, was ich jetzt gleich.
Ich habe super Gotti gehabt. Die hat mega geile Geschenke gemacht. Sie hat zuerst in Klosters gewohnt, nachher in Davos. Also weißt du, das war so mega toll gewesen, um ein Jahr zu feiern. Ich habe sie auch super mögen. Wir haben es wirklich richtig, richtig gut gehabt. Und die erste Zeit, also bevor meine Eltern am Götti von meiner Schwester gekündigt haben, war sie wirklich ein bisschen arme gewesen. Ich würde so sagen, ihr Götti hat so durchschnittlich performt und der Götti war eigentlich abwesend gewesen. Aber weißt du, abwesend, der hat auch nicht irgendwie, der hat gar nicht gewusst, dass sie Geburtstag hat. Ich weiß gar nicht, ob er gewusst hat, dass es sie gibt. Und nachher, der erste, wo sie quasi den Götti gewechselt hat, nämlich auf einen Mann von meiner Götti, dort ist es bei ihr bergauf gegangen, oder?
Okay.
Und da denke ich einfach, hey, das hätte man alles gar nicht machen müssen. Man hätte einfach irgendwie können sagen, das sind irgendwie unsere Lieblingsverwandten, wir treffen uns und haben es einfach gut.
Ja. Also, I don't know. Es ist, ich muss jetzt aber gleich noch sagen, wenn du so erzählst, gell, ich hatte eine tolle Gotte, wo sich wirklich interessiert und gekümmert hat, irgendwie bis zur Konfirmation und auch darüber raus. Also ich habe sie vor kurzem wieder mal getroffen. Und mein Götti hat mir wahnsinnig viel bedeutet, gerade in der Teenagerzeit. Und witzigerweise ist der jahrelang hat er in Singapur gewohnt. Der ist eigentlich, wo ich irgendwie sieben, keine Ahnung, im jungen Alter von mir ist er auf Singapur ausgewandert mit der Familie, beziehungsweise hat dort eine Aufgabe übernommen, in einem Kinderheim und so weiter, und hat dann mit mir aber einen intensiven Briefkontakt unterhalten. Und das ist ganz speziell gewesen, weil da sind immer wieder,
sehr cool,
sind dann so Airmail-Couvert im Briefkasten gewesen. Und da hat er mir also seitenweise, kleine Schrift, seitenweise Sachen geschrieben. Und ich habe mit ihm, als Teenager, habe ich mit ihm über Sachen mich austauscht und über halt so pubertäre Probleme und Herausforderungen, wo ich mit meinen Eltern und mit sonst gar niemandem besprochen habe. Und irgendwie hat es sogar noch geholfen, dass er so weit weg ist. Damals hat es natürlich noch kein Skype und gar nicht
gegeben. Aber
wir haben die längsten Briefe hin und her geschrieben und das war für mich ganz ein wichtiger Kontakt gewesen. Und vielleicht ist es dann einmal auch, dass es mich ein bisschen fuchst, dass ich das jetzt für meinen Götti-Bub, der auch Teenager ist, im Prinzip nicht wirklich leisten. Weißt, ich bin ihm nicht das gegenüber. Vielleicht findet er mich auch, also, weißt, irgendwann findet er den Götti auch nicht mehr unbedingt mega cool, oder? Es sei denn eben, er leiht sich wahnsinniges Zeugs und da habe ich dann einmal Zeit und muss er nicht dazu. Ich weiß es nicht.
Ja. Ja, das kann ich einfach gut verstehen und ich glaube auch, aber dass es halt heute schon so ist, dass Jugendliche viel mehr Möglichkeiten haben, sich auch Erwachsene zu suchen, wo sie sich daran orientieren. Ich meine, mit dem nicht genug oder so, aber es ist, glaube ich, jetzt so über WhatsApp, weißt, und die ganze Geschichte schon ein bisschen einfacher geworden.
Ja.
Gut, aber das und irgendwo auch direkter. Also wenn ich jetzt zum Beispiel denke, der Theo, der ist jetzt 7 und der schreibt einfach über sein iPad den Familienmitgliedern, die er mag, ständig Threema-Nachrichten.
Ah ja.
Und der macht das irgendwie wie selber, weißt du, von sich aus. Und der, ja.
Aber das ist jetzt
im Fall... Hat er jetzt einfach wahnsinnig gerne seine Oma und dann schickt er halt dann einfach sehr viele Nachrichten.
Aber das ist jetzt im Fall ein mega guter Punkt, wo man auch könnte ausweiten auf Verwandtschaftsbeziehungen überhaupt, dass irgendwann auch der Punkt erreicht ist, wo etwas könnte zurückkommen von den Kindern, oder? Und wo sag jetzt mal, das Überleben und die Qualität von der Beziehung sehr viel davon abhängt, ob es etwas Gegenseitiges ist. Weißt, ich habe das,
wir können, das würde ich aber schon
auch
sagen,
also, ja. Wir könnten das auch bei Grosseltern durchspielen. Ich habe das bei meiner Frau gesehen, wo ein Grossvater hatte, der ganz, ganz liebevoll ihren einmal geschrieben hat. Der hat auch einmal einfach angerufen, manchmal völlig zur Unzeit, wenn du irgendwie komplett im Käse drin gewesen bist. Aber dann hat er angerufen und alle, hallo, wie geht's? Und so, was machst du? Und so. Und der hat das wie übernommen, zum auch die Initiativen ergreifen. Und ich weiss noch, ich war an der Beerdigung von ihm mit meiner Frau und das war für sie ein wahnsinnig trauriger Event gewesen, wie sie ihrem Grossvater so nahe gestanden ist. Und wo meine Grosseltern gestorben sind, ich habe mir ernsthaft überlegt, ob ich, also ich habe nicht einen Groll oder so gehabt, aber die Beerdigung ist mir eigentlich ein bisschen lästig gewesen, weißt, weil ich dachte, ich habe die 10 Jahre nicht mehr gesehen. Die haben sich nie, in meinem ganzen Leben, haben die sich nie eigenständig bei mir gemolden, weißt? Die haben nie irgendwie mir angerufen oder einen Brief geschrieben oder gefragt, wie es geht und so. Und dann, im Prinzip, jetzt ganz hart gesagt, sind meine Grosseltern eigentlich schon tot gewesen, Jahre bevor sie gestorben sind, für mich, weißt? Weil ich habe die nie mehr gesehen. Es hat für mich, wo mein Grossvater gestorben ist, hat es für mich de facto wirklich keinen Unterschied gemacht, weil ich ihn 7 Jahre lang nicht mehr gesehen habe vorher, weißt? Also, jetzt ist er halt tot, jetzt kannst du ihn nicht mehr sehen, oder? Aber, und das hat mega viel zu tun mit der Response auch, die kommt, weißt? Und wo du jetzt kannst sagen, bei Götti-Kind, aber dann auch später in einer ganz anderen Lebensphase, bei Grosseltern, finde ich es eben cool, wenn etwas zurückkommt, oder? Und wenn nicht immer,
Bei mir ist das auch sehr, sehr wichtig gewesen. Also beide Grossmütter, mütterlicher und väterlicherseits. Und die sind auch wahnsinnig nahe Menschen gewesen. Und eben, mit der einen Grossmutter über Briefkontakt, mit der anderen mehr Telefon oder SMS, das, wo da. Das hat sicher auch davon gelebt, dass sie meine Grossmütter sind, weißt du das schon? Aber es ist wie nicht durch das garantiert gewesen. Und ich glaube, genau so kann man es eigentlich übertragen auf die ganze Götti-Gotti-Beziehung, oder?
Ja.
Das ist im Prinzip okay, du kannst so wie sagen, du setzt da quasi eine Chance, aber nachher müssen irgendwie auch beide wählen.
Ja, ja. Ja, ja, voll.
Und es muss irgendwie von beiden irgendwie eine Energie rum sein.
Ja, und wenn dann eben, und wenn dann quasi 10 von 10 Kontaktnamen von der gleichen Person auskommen, dann hat es einfach irgendwo eine Schieflage, die dann auch nicht mehr so mega Spass macht, oder?
Außer Person ist jünger als 5.
Ja, ja, ja. Ja, ja. Nein, also, eben, ich sage, irgendwann, das hat natürlich damit, also, logisch muss man einrechnen, dass die Leute eine Entwicklung durchmachen und so. Aber ich finde gleich, es muss irgendwie etwas zurückkommen und sonst verkommen so Beziehungen zu so reinen transaktionalen Geschichten, wo du einfach dann halt, wo du dann deinen Lappen so El Bandi-mässig, weißt du, quasi deinen Lappen los wirst an Weihnachten oder so, oder?
Ja, das stimmt. Hey Manu, wir sind leider schon ganz am Schluss von dieser letzten Podcast-Folge vor der Ferien, vor der grossen Sommerpause, Manu.
Stimmt.
Das ist das letzte Mal, dass wir zusammen Schall und Rauch machen, bis irgendwie Mitte August. Also das heisst, wir werden uns lang so nicht mehr sehen.
Oi.
Erzähl doch noch schnell, was machst du? Wann geht's los? Wo geht's her?
Wir gehen eine Woche an Thunersee in der ersten Ferienwoche, also jetzt dann gerade übernächste Woche.
Also heute in einer Woche?
Ja, ja. Gehen wir so eine knappe Woche. Ich habe vorher noch eine Predigt am Sonntag und dann gehen wir etwa fünf Tage an Thunersee. Nachher dann arbeite ich noch mal 3 Wochen und dann die 2 letzten Wochen von der Sommerferien gehen wir 2 Wochen ins Wallis mit dem Schwager.
Das habe ich das ist der, der den Grill mitnimmt. Das ist der, der Smoker mitnimmt.
Das ist der, der den Smoker. Ich wollte gerade sagen, das habe ich dir, glaube ich, schon mal erzählt, oder? Das wird ein glorreicher Abschluss von diesen Ferien. Und ich habe eigentlich vor, das Velo noch mitzunehmen und hoffe, ich komme dazu, um ein bisschen Velo fahren. Das wäre auch ganz nett. Und du? Was machst du?
Ja, wir machen 3 Wochen Lago Maggiore auf der italienischen Seite.
Aha.
Und ich bin immer noch nicht ganz sicher, wie wir das machen wollen, weil Kinder, die älter sind als 4, brauchen einen negativen Test, um über Grenzen zu kommen. Aber bei uns in Bern macht fast niemand mehr Tests mit Kleinkindern. Also weißt du, so ab 12 machen sie es. Aber vorher finden sie das gar nicht gut. Darum ist das gar nicht so einfach und vielleicht werde ich irgendwie noch so zu einem Kinderschmuggler an der italienischen Grenze. Ich bin mir das gerade ein bisschen am überlegen.
Ja.
Ja, und nachher gehen wir noch ein bisschen an Neuenburgersee und dann ganze Woche nur Franzi und ich nach Bella Roma.
Ah, ehrlich?
Ja.
Ah, geil.
Rom im Sommer. Brütend heiß, aber leer. Und du kommst überall schnell dazu. Und ich denke, man kann dann halt so ein bisschen noch Museen anschauen und so zum Abkühlen. Ich freue mich richtig.
Ah, mega geil. Sehr cool. Ja. Sehr cool, ja. Los, dann haben wir einiges vor. Und dann haben wir auf jeden Fall, wenn wir uns wieder sehen, dann haben wir etwas zu erzählen, oder?
Unbedingt. Unbedingt. Vielleicht schicke ich dir sogar ab und zu Sprachnachrichten.
Oh ja. Ja. Ja, also.
Oder irgendwie ein Foto von unserem Fleisch oder so.
Ja, genau. Genau. Wir schicken so Fleischfötel, wir machen so ein Fleisch.
Ich habe dir ein Fleischfötel geschickt, weißt du noch, am Freitag.
Ja, oder? Ich weiß, deine Dinosaur Ribs.
Hey, im Fall, ich muss das nur noch ganz schnell, bevor du in die Ferien gehst, das muss ich dir noch erzählen. Ich habe es nicht geschafft, die Dinosaur Ribs fertig zu essen. Ich habe keine Chance gehabt. Also, ich bin wirklich strategisch super schlau vorgegangen. Kleine Vorspeise, nachher die Dinosaur Ribs. Ich habe gar nicht Beilagen, weißt du, habe ich einfach gerade von mir weggeschoben.
Ja. Beilagen fallen. Ja, einfach nicht reintappen.
Gar nicht drauf eingehen, oder? Und dann habe ich mich wirklich langsam und immer wieder mit einem Schluck Wasser auch, weißt du, so durchgeschafft. Und am Schluss muss ich einfach sagen, 350 Gramm habe ich nicht geschafft. Haben wir es aber einpacken und mit heimgenommen.
Ah, sehr geil.
Und am nächsten Tag noch eine richtig Freude gehabt zum Morgen.
Zum Wagen! Ach, Gott bewahre! Hör doch auf! Ja, los, also wir machen so einen, wir machen den WhatsApp Food Porn Chat, wo wir dann
sehen. Ja, finde ich sehr geil. Hey, Manu, meine nächste Sitzung ruft schon.
Mach's gut.
Ich wünsche dir, mach's gut. Ciao. Und euch allen eine gute Zeit und wunderschöne Ferien.
Genau. Tschüss zusammen, macht's gut.